So, bist du dann im richtigen WLAN drin?
Ja.
Kann ja fast nichts mehr schiefgehen.
Ich stinke.
Ich glaube, das ist nämlich als Intro. Hallöchen, Popöchen. Willkommen zur Folge Nummer 4 bei unserem heiteren Podcast auf 1.
Hallöchen, Popöchen. Du hast doch schon vorgesoffen, du Sau.
Nee, aber das kam mir gerade so spontan. Hab gedacht, das ist mal ein schöner Einstieg.
Oh Gott, also um das auszuhalten, muss ich mir erstmal eins aufmachen. Auf 1. Oh nein, es geht nicht auf.
Oh, du Arme.
Ah, da war's.
Halt immer noch nicht drauf. Und der Kronkorken, der immer auf dem Boden rumhupft, den muss ich dann wieder beim Bearbeiten rausschneiden, weil der so rumklimpert, so klirr, klirr, klirr.
Ach ja, so, also, ich muss ja erwähnen, was ich mir jetzt gerade geöffnet habe. Heute gibt es für mich ein leckeres, schlappes Seppel-Pilz, wieder ein regionales Bier aus Aschebasch, meiner Maxime folgend, dass man die lokalen Brauereien unterstützen muss.
Ja, fast wie ich. Bei mir gibt's ein leckeres Dosenweizen von Franziskaner.
Ach du Sau. So, besorg dir halt mal Niveau. Wir machen hier einen seriösen Podcast.
Sorry, hab kein Niveau.
Ja, also dann stoße ich mal mit mir selber an. Cheers.
Prost. Hm. Ah, eine Sache, die wollte ich dir eigentlich schon die ganze Woche erzählen, aber ich muss die Sachen ja immer aufheben für einen Podcast.
Oh, jetzt bin ich gespannt.
Ja, ich habe doch erzählt, dass eine Brauerei bei uns daheim quasi jetzt schon Beer to go ausgeschenkt hat. Also sie sind jetzt quasi zu mir nach Hause gefahren und haben da halt Bier verkauft, so straßenverkaufsmäßig. Und wie meine Eltern so sind, hat meine Mutter, meinem Vater, da auch ein Maß, also nicht ein Maßkrug, sondern nur ein 0,5er Bier gekauft quasi. Man musste aber seinen eigenen Krug von zu Hause mitbringen. Das Verrückte dran ist aber, mein Vater hat jetzt auch Spätschicht gehabt, durch Schichtbetrieb durch Corona bedingt und kam halt erst um 20 Uhr oder 21 Uhr nach Hause. Meine Mutter hat aber quasi das Bier schon vorrätig für ihn gekauft, hat dann eine Alufolie über den Krug drüber und hat das Bier dann in den Kühlschrank gestellt. 2 Stunden lang und mein Vater kam dann und er hat gemeint, top, das hat noch richtig frisch geschmeckt.
Ja, weiß ich jetzt nicht, was ich davon halten soll. Also einerseits...
Ich konnte es mir nicht vorstellen.
Ja, also es sind Szenen einer Ehe, weißt du. Du hast, einerseits musst du das positiv werten, dass deine Frau dir nach getaner Arbeit was Gutes tun will und besorgt dir Fassbier. Also das ist ja an sich, ich meine, da musst du das ja schon so die Intention dahinter sehen, das ist gut. Dass das Fassbier dann absteht und eigentlich dann nicht mehr so geil ist, das ist schlecht. Und bedenklich ist, dass dein Vater das immer noch für gut befunden hat, obwohl ja, das eigentlich nicht mehr gut gewesen sein kann.
Ja, der hat aber auch einen ganz komischen Geschmack.
Vielleicht werden wir auch so im Alter.
Meinst du? Hm. Kann sein. Müssen wir mal schauen.
Solange wir im Alter kein Radler trinken, sind wir safe.
Ja, das kann auch noch kommen, sag das nicht.
Ja. Na, an dieser Stelle ist es eigentlich schon fast Zeit für die erste Rubrik dieses Podcasts. Müssen sich Joshua und Niklas schämen für das, was sie im letzten Podcast gesagt haben?
Nein!
Dieses Mal können wir diese Frage mit einem soliden Nein beantworten. Klar, wir haben letztes Mal ausführlich über Masturbationspraktiken mit Staubsaugern gesprochen, aber in einem
Das ist nicht auf unserem Mist gewachsen.
Nein! Das war in einem rein wissenschaftlichen Kontext. Und dieses Thema, das muss dann auch mal seriös bearbeitet werden. Und wer ist da seriöser als wir?
Ja. Gleich mal eine Frage an dich, nachdem du das jetzt alles gelesen hast. Hast du dann mal deinen Staubsauger noch mal in einem anderen Licht gesehen und noch gleich mal ausprobiert?
Ich benutze den jetzt nicht mehr. Also das...
Also, zu gefährlich.
Ja, das ist ja wohl eine Waffe. Das kann man ja nicht sehen. Nee. Ich habe die Marke gewechselt. Bin jetzt wieder... Nicht mehr bei Vorwerk auf jeden Fall.
Nicht, dass dir so ein Unfall passiert, ne? Einfach mal aus Versehen nackt gestaubsaugt und zack.
Ja, das hat das Vakuum des Todes deine Babys sozusagen ab Initio verhindert. Das ist nix.
Oh.
Ja.
Ich wollte noch was sagen. Ich habe ja letztes Mal gemeint mit diesem, dass man durch einen Unfall was entdeckt hat. Das habe ich jetzt die Woche gelesen, das wusste ich gar nicht. Das Augenlasern war ja auch ein Unfall, ne? Das kann ich mir ja auch richtig gut vorstellen, wie das passiert ist. Das waren so Physiker, die haben mit einem Laser rumgespielt und der eine Doktorand hatte halt einfach wieder keine Schutzbrille auf und hat diesen Femtosekunden-Laser ins Auge bekommen.
Nein.
Doch, und dann sind sie zum Augenarzt gegangen, also der sein Doktorvater hat ihn zum Augenarzt geschickt, der hat dann auch übrigens den Physik-Nobelpreis dann bekommen dafür, und der Augenarzt, der war richtig begeistert, der hat dieses die Iris oder was weiß ich, oder hat die das Auge an sich betrachtet und hat gesehen, ja, da der Laser, der hat halt auch einen Schaden hinterlassen, aber einen perfekten Schaden.
Das ist aber auch ein krasser Zufall, ne?
Ja, so kann man halt auch mal einen Nobelpreis einheimsen.
Ja, kann man schon. Mann, ja, wir, nein.
Ja, nee. Die wir versuchen es ja oft. Wir versuchen oft, dass durch einen Unfall irgendwas passiert, aber.
Ja, wir provozieren die Unfälle. Also ich meine, das darf ich jetzt hier in dem Podcast nicht sagen.
Nee, das soll.
Ja. Bevor das hier noch rechtliche Folgen hat. Das ist ganz schlecht. Ah, oh, ja.
Ich wollte heute mal ein Spiel mit dir spielen.
Nein.
Doch.
Ich bin aber schlecht in Spielen.
Ja, bei diesem Spiel kannst du nur gewinnen. Das ist ein Quiz. Das habe ich mal rausgesucht. Welches Bier bist du? Also ich lese jetzt einfach hier mal die Fragen vor. Du wählst immer eine Antwort aus und dann schauen wir mal, was da rauskommt. Die erste Frage ist gleich ein bisschen schwierig, weil da muss ich dir die Bilder beschreiben und auch den Zuhörern. Du musst allererstens wähle ein Arschgeweih. Also, das Arschgeweih Nummer 1 wäre ein Forever 18. Nummer 2 wäre so eine rote Schleife. Nummer 3 ist so ein richtiges Geweih. Nummer 4 ein Skorpion. Nummer 5 sowas Schnörkeliges, Geschwungenes. Und Nummer 6 sowas Florales, so Rosenähnliches.
Aha, aber das ist jetzt nicht für mich das Arschgeweih, sondern ich kann mir das an einer beliebigen Frau vorstellen.
Genau, genau. Was dir quasi am besten gefällt.
Ja, ich habe das Gefühl, dieser Podcast wird wieder als frauenfeindlich eingestuft.
Nein, du kannst es. Nein, du kannst auch dir vorstellen, dass du dir das machen lässt.
Nein, ich will ja noch was essen und trinken heute. Deswegen, ja, hätte ich gesagt, ich bin bei dem floralen Motiv, weil ich ja so ein frühlingshafter Mensch bin.
Ah, okay. Habe ich ausgewählt.
Ich wollte immer so eine Frühlingsfee.
Okay, gleich zur nächsten Frage. Wo trinkst du gerne Bier? Auf dem Sofa, im Park, vorm Späti, beim Feiern, im Bett oder bei Freunden?
Kann man alles ankreuzen oder muss ich da jetzt eins auswählen?
Du musst dich entscheiden. Du musst dich leider entscheiden.
Es ist ja schwer, es ist super schwer. Ich glaube, wenn ich jetzt, ich meine, gibt's ja bei uns jetzt nicht, weil wir nicht in Berlin sind, aber wenn es welche gäbe, dann wäre ich der Typ, der sich vermutlich jeden Abend mit Leuten vor dem Späti trifft, um dann vor dem Späti zu saufen.
In Bayern ist das eher so eine Tankstelle oder so, und ich kann mir gut vorstellen, wie du so von der Tankstelle gammelst und Bier trinkst.
Ja, ich bin der Pseudo-Intellektuelle von der Tankstelle, der so da sitzt, nicht viel sagt, häufig mal so vollkommen aus dem Kontext gerissen lacht und die Leute angruselt.
Ja, und
ich gehöre zum Inventar irgendwann dazu und dann irgendwann werde ich als sympathisch wahrgenommen.
Redst dir ein, das redest du dir immer ein. Du würdest auch jedem Reisenden, der so sein Auto tankt, einfach immer so einen guten Rat mitgeben oder so eine Weisheit, wie so ein chinesischer Spruch.
Den Leberfleck würde ich mir untersuchen lassen.
Okay, und wir gehen zur nächsten Frage. Welche Musik hörst du am liebsten? Hip-Hop, Reggae, Rock, Elektro, Country, Pop, Jazz, Punk, Klassik.
Ich muss mich jetzt wieder für eins entscheiden, oder?
Ja, ja.
Ah, das ist ja scheiße. Dann wäre ich noch nicht bei Rock.
Rock. Okay. Jetzt kommt eine gute Frage. Du merkst, dass deine Beziehung keinen Sinn mehr hat. Wie machst du Schluss? Gar nicht. Ich warte und hoffe, dass mein Partner das übernimmt. Ich rufe an, kurz und schmerzlos wie ein Pflaster abziehen. Ich schreibe auf WhatsApp und dann streiten wir ganz lange hin und her. Ich mache ein Treffen aus. Ich möchte das Face-to-Face klären und niemanden verletzen. Ich melde mich einfach nie wieder mit einem emotionalen Post auf Insta.
Warum müsst ihr das denn wissen, um mein Bier zu charakterisieren? Ja, Also, da kann man ja jetzt was, nur, da kann man jetzt nur was Falsches sagen. Es ist ja nichts davon richtig. Ich glaube, ich nehme einfach die Antwort, die moralisch am wertvollsten ist. Das ist, man macht das face to face.
Okay. So. Was ist deine liebste Hausarbeit? Staubsaugen, würde jetzt natürlich sehr gut bei dir passen. Abspülen, Wäsche waschen, Klo putzen, Gefrierfach abtauen. Bei Hausarbeit muss ich kotzen.
Also Staubsaugen ist natürlich schon ein großes Hobby von mir. Jetzt wurde das auch so, es ist so vielseitiges, sehr vielseitige Beschäftigung auf jeden Fall. Aber
kann man auch öfter mal am Tag machen, ne?
Ja, je nach körperlicher Verfassung ist das durchaus denkbar. Ich würde sagen, Hausarbeit, da muss ich kotzen.
Ja, sieht man auch bei deiner Wohnung. Dann kommt so ein Bild von so einem süßen Schweinchen. Wie würdest du dieses Schweinchen nennen? Schweinchen, ist also schon die erste Antwortmöglichkeit. Babe, ah. Eberbert, Ilse.
Du kannst aufhören. Aber ich kann einfach mal weiter.
Warte, Ilfe, Winz oder Schnitzel?
Nein, ich würde es nicht Schnitzel nennen, weil ich meine, das Schweinchen soll ja noch. Nein, es ist ganz klar ein Eberbert. Dann kann man, Eberbert, da kannst du, wenn es schnell gehen muss, ein Ebi draus machen. Och, Ebi, ich hab dir doch gesagt, nicht in die Wohnung scheißen.
Und dann haben wir es jetzt auch schon. Verdammt, du bist das Gleiche wie ich. Das gibt's nicht.
Also ein Zufall.
Du hast Weißbier. Weil du süß, herzlich und extrem empathisch bist, hast du viele Freunde und bist der Traum aller Schwiegereltern. Die Sonne scheint dir scheinbar immer aus dem Arsch. Du bist zudem sehr ordentlich und hältst deinen wilderen Freunden zuverlässig die Haare, wenn sie einen über den Durst getrunken haben.
Ha. Ja, das ist natürlich jetzt alles richtig. Die Frage ist, die wir uns jetzt als Wissenschaftler stellen sollten, gibt es irgendeine Antwortkombination, die zu einem anderen Resultat führt?
Also ich muss sagen, ich habe alles bis auf eine Frage anders beantwortet. Und es kam auch Weißbier raus.
Du hast wahrscheinlich schon, welches Arschgeweih hast du genommen?
Das sind Fragen, die sind natürlich sehr interessant. Ich habe die Schleife genommen.
Die Schleife, was bist denn du für ein perverser Hund?
Ich schick dir dann einfach die Seite mal im Nachhinein, dann kannst du dir Arschgeweih auch anschauen und dann weißt du vielleicht, warum ich die Schleife genommen habe. Weil, also, nein, das sieht noch am besten aus, also.
Moment, es waren verschiedene Ärsche, oder?
Ja, das waren auch verschiedene Ärsche, ja.
Ja, dann ist natürlich der ganze Fragenbogen schon voll Bias, weil Nein. Dann geht man nach dem Arsch und nicht nach dem...
Nein, so oberflächlich sind wir ja nicht.
Ja, okay. Ja, ich würde sagen, damit haben wir auch dann was für nächstes Mal, wenn wir uns schämen müssen. aber das ist ein guter Fragebogen und ich meine, es gibt schlimmere Biere als Weizen. Also ich könnte schon ein Weizen sein.
Vollmundig.
Ja. Ich habe auch keine Zöliakie. Kenne auch niemanden, der Zöliakie hat. Gut kompatibel. So. Gehen wir über zum nächsten Tagesordnungspunkt oder hast du etwas hinzuzufügen zu dem floralen Arschgeweih?
Nee, ich bin sprachlos.
Okay. Ja, dann bleibt meine Frage. Haben wir schon einen Hashtag der Woche?
Ja, da gab's diese Woche nichts. Also es war nichts Atemberaubendes. Ich habe eine Sache habe ich im Internet gesehen. Das war diesmal ein Vortrag. Den fand ich ganz interessant. Ich kann das nicht ganz einschätzen, muss ich sagen. Das war von einem Journalisten. Und der Vortrag hat so 20 Minuten ungefähr gedauert oder eine Viertelstunde. Und bei solchen Geschichten weiß ich immer nicht, ob das die Journalisten nicht einfach erfinden. Also er hat dann immer so angebliche Quellen, so Kontaktpersonen, aber auch die kannst du ja einfach dir ausdenken. Weil es klingt schon wieder so hart übertrieben. Ich erkläre dir mal, was er so gemacht hat. Also er hat sich mal ein Standardbuch für Geisteskrankheiten angeschaut. Das ist so ein Standardwerk, das hat man anscheinend, wenn man sich damit beschäftigt, im Schrank stehen. Das gibt's 374 Einträge, also ziemlich viel. Und er hat halt einfach mal durchgeblättert und dann hat er gedacht, allein er hätte schon 12 verschiedene. Und hat er gemeint, wie kann es denn sein, dass es halt so viele Geisteskrankheiten gibt? Und egal, wie man quasi, das ist wie ein bisschen dieses Bierquiz, egal was man antwortet, irgendwie, man hat immer eine Geisteskrankheit. Also da würde es keinen Menschen geben, der halt keine hätte.
Ja.
Und dann hat er halt angefangen, irgendwelche Leute zu interviewen, halt über so Geisteskrankheiten und der aktuelle Stand und ob es da wirklich so viele gibt und ob die wirklich so häufig verbreitet sind, wie es in diesem Buch steht. Und hat er Leute getroffen und hat auch einen von Scientology getroffen. Frag mich nicht, wie er zu dem gekommen ist. Das hat er auch nicht so richtig erklärt. Er hat gemeint, er ist auch irgendwie an den geraten. Und der hat halt gemeint, dass das auch alles nur erfunden ist. Also der hat halt gemeint, das ist alles so ein bisschen Esoterik. Und hat gemeint, er soll sich mal mit so einem Tony aus einer Nervenheilanstalt unterhalten. Und der Typ hat anscheinend mal in seiner Jugendphase jemanden verprügelt. Und anscheinend sehr, sehr schlimm, weil er wäre zu einer längeren Haftstrafe verurteilt worden. Und um die irgendwie zu umgehen, hat er eine Geisteskrankheit gefaked. Oder hat er irgendwie so versucht, quasi jetzt irre rüberzukommen. Hat es aber quasi so gut angeblich gefaked, dass er halt wirklich dann in der Nervenheilanstalt war und ist da halt nicht mehr rausgekommen. Also der war dann halt da schon 10 Jahre, als der quasi den getroffen hat. Den hat er dann auch interviewt. Da hat er gemeint, das ist voll schwierig, weil man kann jetzt halt, wie benimmt man sich quasi irgendwie geisteskrank? Egal, wenn du dich halt darauf konzentrierst, dich normal zu benehmen, würde halt immer was auffallen, dass irgendwas komisch ist. Auf jeden Fall, ja, lange Rede, kurzer Sinn, hat er quasi dann versucht, irgendwie halt herauszufinden, ob der wirklich geisteskrank ist oder das alles gefaked hat und deswegen jetzt quasi eingeliefert wurde oder nicht. Und hat dann auch mit den Ärzten geredet und die haben gemeint, nee, sie wissen, dass der das am Anfang gefaked hat, das ist ihnen schon klar, aber er erfüllt bei so einer Checkliste, bei der Psychopathen-Checkliste alle Punkte und der ist einfach ein krasser Psychopath und deswegen bleibt er quasi in dieser Nervenheilanstalt. Das klingt wie in alles in so einem schlechten Roman.
Dürrenmatt, die Physiker.
Genau, es wirkt so ein bisschen wirklich so. Auf jeden Fall befasst sich das dann wirklich mit dieser Psychopathen-Checkliste, dass da anscheinend jeder irgendwie so einen positiven Ausschlag hat. Dieser Tony wurde dann nach 14 Jahren auch wirklich entlassen, weil man halt sagen konnte, man hat gesagt, man kann ihn nicht einfach länger einsperren, nur weil er quasi hier diese Checkliste erfüllt. Und da hat sich der Autor mit ihm getroffen und so hört es quasi dann einigermaßen auf. Und hat gemeint, ja Tony, jetzt bist du ja quasi frei, was machst du jetzt? Ne? Also du bist jetzt anscheinend hier nicht geisteskrank und alles gut. Und hat gemeint, ja, er nimmt jetzt den nächsten Flieger nach Belgien, weil da gibt's eine Frau, die gefällt ihm. Das Problem ist aber, sie ist verheiratet und er muss jetzt erstmal diese Ehe zerstören und den Ehemann wegbringen.
Ha, okay, war vielleicht doch, aber die Story, die klingt so ein bisschen so, hieß der Journalist zufälligerweise Klaas Relotius?
Nein.
Okay, ja, hätte sein können, das ist auch kein Akronym.
Ja, der hat ja noch ein bisschen mehr erzählt, und der hat auch ein Buch geschrieben über diesen Psychopathentest, das habe ich mir erstmal gekauft, wenn ich es durchgelesen habe, dann machen wir mal den Test an dir.
Oh nein, da falle ich wieder durch. Oh nein.
Niklas, glaube, das ist der einzige Test, den du gut bestehst.
Oh ja, da bin ich wieder Psycho. Tja. Ah, ja, da fällt mir ein. Wir müssen auf jeden Fall noch eine wichtige Sache ansprechen. Ein gesellschaftliches Problem, das uns beiden zu denken gegeben hat. Und zwar ist es die Performance der deutschen Männer und auch einiger ausgewählter Frauen am Vatertag.
Hör mir auf. Ich muss ja zugeben, ich war gestern ein bisschen wandern mit einem befreundeten Haushalt, also nichts Größeres. Ja. Und ich muss sagen, es war nicht viel los. Also es waren wenig Wanderer unterwegs, dafür wahnsinnig viele Sportler. Also überall waren Radfahrer und das waren riesige Gruppen. Also es waren dann so 10 Mann, die haben sich mit einem Rad getroffen und die haben einen verachtend angeschaut. Die waren wirklich so, dass sie so, die Blicke waren, oh, jetzt müssen die in Zeiten von Corona vatertags wandern gehen. Wobei wir ja quasi eigentlich nur zu dritt waren. Mit Abstand sogar und ja, also da ist ja jetzt nicht so viel zu sagen. Aber wenn die zu 10 eine Gruppe sind und dann gleichzeitig Rast machen, dann ist es okay.
Aber ich könnte mir vorstellen, dass du das falsch interpretiert hast in deiner jugendlichen Naivität. Hattest du zufälligerweise auch einen Franziskaner Dosenweizen in der Hand?
Nein. Ich hatte kein Franziskaner Dosenweizen in der Hand.
Ja, vielleicht haben sie dein Getränk verächtlich angeschaut. Man weiß es nicht, ne?
Ja, das kann sein, aber es war kein Radler.
Hm. Dann ergibt es keinen Sinn. Ja, aber es ist schon traurig.
Oder es war Neid. Das kann ich mit. Das, vielleicht habe ich es falsch interpretiert, dass es Neid war. Die haben sich gedacht, ich muss jetzt auf diesem blöden Radl sitzen, 50 Kilometer strampeln und der macht das, wovon ich träume.
Tja, sie werden in der Hölle schworen, weil ich glaube, Eifersucht ist auch eine der 7 Todsünden.
Ja, ich vergebe ihnen.
Klar, immerhin. Das ist ja schon mal was. Ah, oh, darauf muss ich erstmal einen tiefen Schluck aus der Pulle nehmen. Ja, und dann haben wir noch einen weiteren Punkt aus unserem Fundus an Geschäftsideen, wie wir nebst diesem Podcast zu Geld kommen könnten, nämlich als Begleitperson.
Ja, da habe ich heute an der Bushaltestelle einen Flyer entdeckt für einen Begleitservice. Die suchen Personal, männlich oder weiblich. Man kann bis zu 500 Euro die Stunde verdienen, steht auf diesem Flyer. Es war wieder komisch, weil auf der männlichen Seite war so ein smarter Typ im Anzug abgebildet. Und
es war ein Dreiteiler. Wer trägt denn heutzutage Dreiteiler?
Ja, das schon, aber da war da irgendwie so als Charmboy dargestellt. Auf der anderen Seite war eine Frau dargestellt und das war wieder ein ganz anderer Begleitservice. So hat es zumindest ausgesehen.
Kannst du das näher ausführen?
Ich glaube, das kann sich jeder Hörer jetzt genauer vorstellen.
Du meinst, die Aktivität findet eher in der horizontalen als in der vertikalen statt. Die Begleitung.
Das kann ich mir vorstellen, ja. Auf jeden Fall. Ist ja egal. 500 Euro die Stunde ist bei nicht wenig.
Ja, jetzt habe ich mir auch überlegt. Weil jetzt ist nämlich genau die Frage, welche Arten von Services sind da gefragt? Vielleicht suchen die nicht irgendwie einen Brad Pitt-esken mäßig juvenilen Begleiter für eine Abendveranstaltung, sondern sie suchen einen smarten, sozialkompetenten Naturwissenschaftler, der mit High Society über naturwissenschaftliche Themen diskutieren kann und dabei eine gute Figur macht.
Ach so, und ich habe gedacht, da sucht jemand quasi einen Saufparty für einen Biertümpel.
Ja, auf jeden Fall könnten wir beide Funktionen erfüllen. Das ist ja das Schöne, weil wir so versatile Charaktere sind.
Ah, das hast du schön gesagt.
Ja. Ah, Lebenserfahrung bringen wir mit, genug Dummheit und einen gesunden Durst.
Das reicht für den ganzen Abend, unser Gelaber.
Ja. Die Frage ist, reichen 500 Euro für das Gegenüber?
Ja, es kommt halt drauf an. Du kannst ja auch einfach mehr reden, weißt du? Du kannst es so ein bisschen rauszögern. So, ach, ich würde schon noch eins trinken, ne? Also jetzt sitzen wir so gut zusammen. Ja, so jung kommen wir nicht mehr zusammen.
Wenn es am schönsten ist, soll man sitzen bleiben. Und die vertragen ja meistens nichts. Und wenn man das dann schafft, dass man dann anderen unter den Tisch trinkt, dann muss man quasi so, dann kommt man immer so weit, dass es unangenehm wird. Und dann hätten wir ja schon wieder gewonnen.
Jawohl. Dann schreibt man einfach nur noch eine Rechnung und das war's dann.
Die kommt auf den Nachttisch zusammen mit einer Packung Aspirin, die gibt's aufs Haus. Und ja, weil wir gute Menschen sind natürlich. Und schon haben wir Geld beieinander.
Ja, das wär's.
Ja, ich hätte auch gesagt, das funktioniert. Ah, so.
Soll ich mich da mal melden?
Ja, du kannst ja mal eine E-Mail schreiben. Wie war die E-Mail-Adresse? Bewerbung? Ja, egal was. Wir sollen auch nicht alles ausplaudern, weil...
Nicht, dass die unsere Geschäftsidee klauen.
Ja, andererseits hört uns nur Frauen. Und mir fallen jetzt spontan auch nur 2, 3 Frauen ein, die uns hier zuhören, die wir kennen, die einen gesunden Durst haben, beziehungsweise einen Durst, der schon fast ins Pathologische reicht. Und
die Frage ist halt auch, Niklas, du denkst da schon wieder falsch. Du denkst jetzt wieder, dich werden nur Frauen buchen. Da wird auch der ein oder andere geil dabei sein.
Ah, stimmt. Ja. Ja, ich saß ja mal in der schwulen Kneipe und ich glaube, ich habe eine gute Figur abgegeben. Ich wurde auf jeden Fall reichlich beäugt.
Ja, ich war auch mal in der schwulen Kneipe, wusste aber nicht, dass es eine schwulen Kneipe ist. Ich habe mich so gut mit einem verstanden und habe gedacht, der ist eigentlich ganz nett. Aber naja.
Ah, so führt manchmal ein Irrtum zum anderen.
Ja,
wir wollen die heutige Podcast-Folge ja nicht in die Überlänge zwingen, so wie die letzte. Es war aber auch zu schön mit dem Vorwerkstaubsauger. Das war
ja, da war ein Kracher nach dem anderen.
Ja, das war schon gut. Deswegen sollten wir vielleicht zur Wissenschaft übergehen, ha?
Ja, können wir machen. Diesmal darfst du anfangen.
Ja, ich muss aber auch zugeben, dass ich mich diesmal einfach überhaupt nicht vorbereitet habe. Ich habe das Paper zwar so quer, ja, ich habe so quer gelesen, dabei bin ich eingepennt und hatte danach einen Sonnenbrand. Das habe ich davon mitgenommen. Naja, also machen wir mal seriös hier. Mein Paper ist erschienen in Science Advances. Und Science Advances ist so ein Unterjournal von Science, also auch wieder eins von den größeren. Und irgendwie gehen wir nur zu den großen Journals. Aber ja. Und es geht um das Gemälde Der Schrei.
Oh, geht's? Ja, erzähl mal. Da habe ich nämlich auch letztens irgendwas mal gelesen drüber.
Ja, das ist in so ein paar Dingern, es ging durch so ein paar Wissenschaftszusammenfassungen. Ah ja, Der Schrei ist ja ein Gemälde von Edvard Munch, einem Norweger, wenn ich mich recht entsinne. Und ja, vielleicht sollte ich mal vorlesen. Der Schrei ist ja so ein Typ, der schreit da so, das sind so grelle Farben, damals ganz revolutionärer Zeichenstil.
Sorry, aber ne, der Schrei, das ist so ein Typ, der schreit da so. Das ist wahrscheinlich die schönste Bildbeschreibung, die es für dieses Kunstwerk gibt.
Ich sage nicht an Naturwissenschaftler. Also da war auf jeden Fall, da ist ein See und so ein Pier und so ein Typ und die Natur und alles ist irgendwie, ja. Also, was Munk damit sagen wollte, war: I walked one evening on a road. I was tired and ill. I stood looking out across the fjord. The sun was setting, the clouds were colored red like blood. I felt as though a scream went through nature. I thought I heard a scream. I painted this picture. Und es wurde danach von ganz vielen schlauen Geisteswissenschaftlern so interpretiert, dass es irgendwie existenzielle Angst darstellen soll, so Lebensfurcht. Aber ich glaube einfach, was dem Edvard Munch passiert ist, ist Folgendes.
Ja, ich bin gespannt.
Er stand an diesem Fjord und er war gerade spazieren und so, oh, schön spazieren gegangen. Ich habe heute mein Tageswerk erfüllt. Ich gehe jetzt nach Hause und mach mir erstmal eins auf. Und dann ist ihm eingefallen, Scheiße, ich habe vergessen, Bier zu kaufen. Ja, und ich glaube, so ist der berühmte Schrei entstanden.
Ja, aber auf den Schrecken mache ich mir noch eins auf.
Ja, ich auch. Bei mir ist nämlich jetzt auch just in diesem Moment leer gegangen. So, erst einmal einen Schluck nehmen, bevor es jetzt langwierig wird. Okay, also von diesem Der Schrei gibt es, glaube ich, 4 Versionen. Und eine wurde mal geklaut und so. Und 2 davon hängen irgendwie in so einem Edvard-Munch-Museum, da so in Nordeuropa. Und das hat ein Problem. Und zwar ist es leider so, dass die Farben verblassen. Und das ist natürlich ganz schlecht, weil auch in 2000 Jahren wollen die Leute natürlich auch den revolutionären Zeichenstil von Edvard Munch da mit den Farben genießen können. Und deswegen hat sich eine Gruppe von überwiegend, da sind ein paar Italiener dabei, ist international besetzt, von Forschern daran gemacht zu analysieren, wie denn dieser Abbau des Gemäldes so chemisch zu verstehen ist. Und da muss man erstmal wissen, womit der gute Mann eigentlich gezeichnet hat. Und es sind vor allen Dingen so gelb-orange-Töne und das sind anorganische Bindungen, nämlich Farbstoffe, die basieren auf Cadmium und Chrom mit leichten Quecksilberbeimischungen.
Ah, das wäre, weißt du, so eine kleine, feine Note Quecksilber. Das gibt halt das wahre Tüpfelchen.
Ja, da war ich auch begeistert. Und also dieses Cadmiumsulfid, was da drin ist, da war immer die Arbeitshypothese gewesen, dass dieses Cadmiumsulfid zu Cadmiumsulfat oxidiert wird. Und deswegen haben immer alle gesagt, okay, also es wäre zum Beispiel eine Möglichkeit, dass man dieses Gemälde unter Schutzatmosphäre oder so aufbewahrt. Und dann wird es schon gut bleiben, weil ohne Sauerstoff kann ja bekanntlich eine Oxidation nur schwer stattfinden, wenn man jetzt mal so von der einfachen Definition ausgeht. Und das ist aber falsch, wie jetzt in diesem Paper rausgefunden worden ist.
Sabberlott.
Ja. Also das stimmt natürlich schon, dass Cadmiumsulfat so das Endprodukt ist, das resultiert und das dafür verantwortlich ist, dass die Farbe so ein bisschen verblasst. Und da haben die jetzt ein ganzes Sammelsurium an wilden spektroskopischen Methoden eingesetzt, weil man kann ja das Gemälde jetzt nicht irgendwie nehmen und einmal so, okay.
Extrahieren.
Einmal die Chlorextraktion, bitte. Weil dann ist es weg. Das konnten sie nicht machen. Und deswegen, da gibt's die verrücktesten Sachen. Also die haben so UV-Vis, NIR, FTIR gemacht und dann haben sie damit rausgefunden, dass da Cadmiumoxalat drin ist und andere Carbonsäuren, die als Oxidationsprodukte resultiert sind. Und sie haben das Ganze auch untersucht mit, und jetzt muss ich mich konzentrieren, dass ich das richtig ausspreche, Synchrotronstrahlen-Röntgenfluoreszenzspektroskopie. Und nachdem, ja, nachdem wir ja letztes Mal das NMR erklärt haben, habe ich mir gedacht, könnten wir doch einfach jede Folge eine Methode erklären, oh, dass wir wissen, dass die Erklärung definitiv falsch ist, dass es jetzt richtig schlecht wird und dass Leute den Podcast hören und so, nein, wie kann er das so sagen?
Dann kriegen wir wenigstens mal Rückmeldung. Aggressive ja. Leute, die uns schreiben, ihr labert Bullshit.
Vielleicht hören uns ein paar Spektroskopiker zu, so ein paar anorganische, stinkende Steinekocher. Und die melden sich dann und sagen, nein, das ist ja mal richtig dumm.
Da ja. geht mir doch das Messer in der Tasche auf.
Ja, also.
Leg los.
Ich versuch's jetzt mal. Also, der Punkt war, dass man, ich sage aber, dieses Paper ist extrem schlecht zu lesen, weil es nicht besonders gut geschrieben ist, muss man ganz klar sagen. Also, so, da fehlt so ein bisschen der rote Faden. Aber
und das sind Science Advances.
Ja, vielleicht fanden es andere ganz gut, aber ich finde, man hätte es anschaulicher beschreiben können. Aber vielleicht habe ich einfach nichts gecheckt. Also, der Punkt war, was sie am Schluss rausgefunden haben, ist, dass sie haben dieses Gemälde, die Farben analysiert, dann haben sie die Farben rekonstruiert, sodass sie quasi das Gemälde an sich nicht zerstören müssen und haben dann diese Farben wiederum auf denselben Untergrund, den er verwendet hat, aufgetragen und haben das dann gestresst. Einmal, indem sie es sehr heiß gemacht haben, bei einer hohen Luftfeuchtigkeit und einmal, indem sie es mit UV-Strahlung einer niedrigeren Wellenlänge bestrahlt haben. Und haben sich angeschaut, geht da was kaputt. Und das Interessante war, dass wenn man es nur bestrahlt hat mit UV-Licht, dann ist quasi nichts passiert. Und wenn man es ohne UV-Strahlung heiß gemacht hat, mit hoher Luftfeuchtigkeit, dann ist es komplett zerstört worden. Also es ist komplett zerstört, aber es war ein starker Abbau zu beobachten. Und es war tatsächlich so, dass sich da Sulfatverbindungen angereichert haben an bestimmten Stellen. Und wenn man das beides kombiniert hat, dann waren die Ergebnisse nicht wesentlich unterschiedlich. Also es liegt wohl tatsächlich mehr an der Feuchtigkeit als an der Bestrahlung. Und deswegen war dann die Konsequenz daraus, dass man das Gemälde wohl sehr wohl unter normalen Lichtverhältnissen lagern kann, aber besser mit sehr niedriger Luftfeuchtigkeit. Ja, das haben sie rausgefunden. Und jetzt, warum haben sie das mit der Röntgenfluoreszenzspektroskopie gemacht? Weil sie festgestellt haben, dass der Edward Munch in seiner Farbe auch so ein paar andere Verbindungen drin hatte. Und das waren vornehmlich Cadmiumhydroxidchlorid. Und Kaliumchlorid und so ein paar andere Chloride, die kommen aus der Herstellung des Cadmiumsulfids, weil man das durch die Sulfidfeldung aus einer wässrigen Lösung hergestellt hat. Und da war das wohl auch drin als Gegenion ursprünglich, weil man es aus Cadmiumchlorid macht. Jedenfalls wollten sie auf, Submikrometer-Ebene zeigen, welche Elemente sich wie gegeneinander anreichen, um zu zeigen, dass das Chlorid sich in der Nähe des Sulfats befindet. Und zwar anders als so, wie es vorher war. Das heißt, es ist gewandert nach dem Stresstest. Und dazu braucht man Synchrotronstrahlen-Röntgenfluoreszenzspektroskopie. Ja, Amen. Und was ist das jetzt? Damit kann man rausfinden, welche Elemente so vor einem drinne sind. Und zwar mit einer sehr hohen Auflösung. Und das war funktioniert es folgendermaßen. Also, man hat ionisierende Strahlung, in diesem Fall Röntgenstrahlung. Und die schlägt aus einem Atom ein kernnahes Elektron raus. Also so ein Atom, das besteht ja aus einem Kern und aus Elektronen, die in einer vereinfachten, falschen Darstellung um diesen Kern rotieren. Und wenn man jetzt ein Elektron... man muss es ja gewissermaßen simplifizieren.
Nils, bist du's?
Ich bohre dann mal weiter in meiner These. Okay, also wir entfernen ein kernnahes Elektron und ein weiter entferntes energetisch höher liegendes Elektron fällt dann zurück auf dieses niedrigere Niveau. Und die Energie innerhalb dieses Prozesses wird frei in Form eines Photons. Und weil dieser Prozess elementspezifisch ist, kann man damit rausfinden, welche Elemente man vor sich hat. Also es muss kein Photon sein, es kann auch ein Auger-Elektron sein, aber das ist... für unser Denken ja jetzt irrelevant. Und wenn man jetzt das Ganze aber noch fokussiert haben will mit einer sehr hohen räumlichen Auflösung, also dass man sogar einzelne in einzelnen Gitterstrukturen sagen kann, was wo ist. Dann braucht man Synchrotronstrahlung. Und was ist ein Synchrotron? Da stellen wir uns ganz dumm. Eine Synchrotron, das ist eine große Ring.
So weit, so gut.
Der Ring, der steht in Grenoble. Was nicht falsch ist, weil der Synchrotron ist ja wirklich in Grenoble. Das ist ja jetzt noch, bis jetzt noch alles richtig.
Ja, mir kommt schon fast das Weizen durch die Nase wieder.
Ja, so, und in der schwarze Ring, da passieren ganz viele komische physikalische Quantengeschichten und am Schluss kommt Synchrotronstrahlung raus.
Okay.
Und das ist sehr präzise, fokussierbare, intensive Röntgenstrahlung, die man für diesen Prozess nutzen kann. Und damit haben wir wieder eine Methode hervorragend erklärt, würde ich sagen.
Ja, also danach könntest du wahrscheinlich Physik-Grundkurs kannst du bestehen.
Ja, also Grundkurs vielleicht. Also nicht in Bayern, aber in Hessen, denke ich, hat man eine realistische Chance. Dass man es schafft, ja.
Ja. Da musst du noch ein bisschen Appleboy saufen.
Appleboy in Schneu. Naja, aber was ich dabei so faszinierend fand, ist, dass man tatsächlich hergegangen ist und hat aus dem Schrei von Munk relativ wenig, aber doch substanziell Material rausgekratzt und hat das nach Grenoble gefahren, um dann mit dem Synchrotron da drauf rumzupulsen, nur um festzustellen, was dieses Cadmium mit Hydroxidchlorid mit dem Cadmiumsulfat macht. Also schon, ich bin wieder mal begeistert von dieser Synergie zwischen Naturwissenschaften und den bildenden Künsten.
Oh, das hast du jetzt aber schön gesagt.
Ja, finde ich auch. Und damit übergebe ich das Wort an dich, Joshua.
Ah, ja, danke. Ich habe mir einfach gedacht, ich passe jetzt mal meine Paper-Vorstellung immer an deine an. Und da du jetzt wieder so einen ultralangen Monolog rausgebuddert hast, habe ich mich jetzt gerade, just in diesem Moment, eher für ein kürzeres Paper entschieden. Ich habe da was ziemlich Triviales gefunden. Also kann es wirklich so einfach sein? Es war, das Ganze wurde veröffentlicht in der angewandten Chemie. Da muss man sagen, das ist für Chemiker schon ein sehr anerkanntes Journal. Also da kann man sich schon freuen, wenn man da mal was veröffentlicht. Und das Thema ist einfach die Fluoreszenz von reifen Bananen. Die haben einfach rausgefunden, dass eine reife Banane unter dem UV-Licht fluoresziert. Und gar nicht mal so wenig. Und darum geht eigentlich wirklich das ganze Paper. Also ich wusste das jetzt auch noch nicht, dass eine Banane unter UV-Licht fluoresziert. Aber auch wirklich nur die ganze...
Hast du es ausprobiert?
Nee, kann ich aber... Ich habe heute Bananen gekauft. Ich kann morgen mal dir ein Bild schicken. Aber ich muss halt aufpassen. Ich glaube, meine sind jetzt schon so weit. Also vielleicht ist es morgen schon vorbei. Weil die haben nämlich auch quasi richtig bestimmt, in welchem Reifezustand sie wie stark fluoreszieren. Und sie haben rausgefunden, wenn man jetzt eine grüne Banane hat, dann ist die so nach 2 Tagen Lagerung mit Licht, ist die quasi so an ihrem Optimum. Ab 3 Tagen kriegt sie so diese braunen Datscher, die man nicht haben will. Hm. Und bei 2 Tagen fluoresziert sie dann ziemlich stark. Und dann, aber bei 3 nimmt es dann schon wieder ab. Also man hat ein Optimum genau bei 2 Tagen Lagerung. Und das haben die dann noch genauer untersucht. Also sie haben das dann ein bisschen so extrahiert, mit Masse untersucht und mit NMR und haben quasi die Struktur davon aufgeklärt. Was einfach passiert ist, dass man Chlorophyll hat und das wird halt einfach ein bisschen verstoffwechselt. Dadurch kommt halt eine Komponente raus und die fluoresziert. Und das Ganze macht ja auch Sinn, wenn man sich das betrachtet, weil ja Insekten, wenn wir die jetzt Pflanzen betrachten und auch Obst, sehen die natürlich auch mit anderen Wellenlängen wie wir. Und dann macht es natürlich auch Sinn, dass es fluoresziert. Aber man hat es wirklich erst, lass mich kurz nachschauen, dass ich es falsch habe, 2008 herausgefunden, dass Bananen fluoreszieren. Wusste man vorher noch nicht.
Oh, crazy
stuff. Und schau her, da vergisst du mal quasi dein Vesper irgendwie aufzuräumen, machst du mit der Wissenschaft weiter und auf einmal fluoresziert deine Banane und schon hast du ein angewandte Pebble. So einfach geht's manchmal.
Irgendwie passiert uns sowas halt einfach nie, ne? Das ist vielleicht... Ja, wir haben nicht diesen Flemingschen Geist, weißt du, dass wir die verschimmelte Petrischale aufbewahren, anstatt sie wegzuschmeißen.
Ja, also bei dir, was ich das so gesehen habe, du hebst ja da schon ziemlich viel davon auf.
Ja, ich ziehe keine klugen Schlussfolgerungen. Nee.
Leider nicht. Ich glaube, die klügste Schlussfolgerung bei dir wäre einfach mal aufzuräumen.
Ja, es könnte Wunder bewirken, Struktur.
Ja, genau, das war's bei mir schon so wissenschaftlich.
Ja, dann sind wir heute doch mal eigentlich ganz gut in der Zeit fertig
das
geworden.
Das stimmt.
Wir haben nicht überzogen, ja.
Ich habe jetzt hier auch gar keinen Kracher mehr, den ich raushauen kann. Fällt dir noch was ein?
Nee, ich glaube, damit sind wir eigentlich schon wieder
das
durch.
Das ging heute verdammt schnell. Dann fehlt natürlich nur noch der Song.
Wir brauchen einen
der Songwunsch, ne, am Schluss. Ja, diesmal bin ich dran. Und das habe ich... Ja, du darfst das nächste Mal und das übernächste Mal wieder, weil du schon...
Nein, ich freue mich ja, dass du das machst. Ich bin ja gespannt auf deine Musikauswahl. Wir machen auch demnächst, laden wir auch die Spotify-Playlist. Ja, aber
dann brauchen wir halt noch ein paar Folgen, weil mit so 3-4 Liedern braucht man noch keine Playlist machen.
Ja.
Ich füge jetzt der Spotify, der imaginären Spotify-Playlist einen Song hinzu. Der wandert mir heute schon den ganzen Tag durch den Kopf. Nämlich...
Oh, ich weiß nicht, was heißt. Saufen.
Nein. Netter Versuch. Nee, von Blondie, Call Me.
Oh, das passt eigentlich, ja.
Ja, das...
Ja, das finde ich, das ist ein guter Song. Ja, ich meine, der ist nicht gut,
ich
aber
ihn schon
passt
ziemlich
dazu rein.
Gut. Also, den kann man schon öfters mal hören.
Ja, ja, okay.
Du also, hast dir in der letzten Folge den Apache gewünscht.
Ja, aber weil wir so Fame sind.
Ah ja. So, Niklas, sag mal dein Abschlusswort.
Dann hört euch jetzt alle an. Ja, also Leute, ihr wisst Bescheid. Blondie, Call Me, oben links eingeben. Freut euch des Lebens. Joshua und ich gehen jetzt in die Post-Production-Phase. Die führt üblicherweise bei einem von uns beiden zu einem kleinen Blaggy, weil der eine, der muss das bearbeiten und der andere, der muss trinken.
Wir haben gute Arbeitsverteilung, ja. Dann mache ich mich mal ans Bearbeiten ran.
Ja, ich mach mal noch eins auf.
So passt, dann.
Also Freunde, bis zum nächsten Mal.
Guten Durst.
Ciao, ciao.